Es gibt auf dem deutschen Markt und ich glaube auch weltweit nichts Wirtschaftlicheres als so eine Mini-PV-Anlage.
Jede Kilowattstunde Strom, die gespart oder selbst produziert werden kann, entlastet am Ende des Tages das Klima.
Ich erzeuge ja Strom für mich, für meinen Bedarf. Das war mir auch noch sympathisch.
Also es kommt Bewegung rein. Viele Kommunen ändern jetzt ihre Satzungen, sodass es auch in denkmalgeschützten Bereichen, ensemblegeschützten Bereichen zulässig ist. Da tut sich was.
Besser leben. Der Bayern 1 Nachhaltigkeitspodcast. Umweltfragen aus dem Alltag und einfache Lösungen. Mit Melitta Wahlam und Alexander Dallus.
Ihr seid mitten in der sechsten Staffel von Besser Leben, heute mit einem sehr sonnigen Thema. Und ich bin immer noch von den Socken, wie rasend schnell die Zeit vergeht. Also hallo erstmal, ich bin Melitta Wahlam.
Zusammen mit Alexander Dallmus. Wir hatten es ja schon vom nachhaltigen Gärtnern über was solltet ihr vor dem Kauf eines gebrauchten E-Bikes wissen. Mülltrennung haben wir gemacht schon. Oder wie sicher sind Bio-Lebensmittel aus China?
Diese und noch viele andere Themen rund um Umweltschutz, um die Schonung der Ressourcen und ganz praktisch eben Tipps für einen nachhaltigen Alltag findet ihr wie immer unter Besser Leben, zum Beispiel in der ARD Audiothek.
Und die Lilo aus Kadolsburg, das liegt in Mittelfranken, die hat beispielsweise unsere Folge über umweltschonendes Waschen gehört und an besserleben@bayern1.de noch die Frage gestellt: Warum gibt es Waschmittel und Reinigungstabs für die Spülmaschine in Folie verpackt? Diese Hülle soll sich auflösen? Oder ist es nicht so, dass eben diese Verpackungen auch ursächlich mit an den nachgewiesenen Plastikteilchen in unseren Gewässern schuld sind?
Und wie ist das genau? Also lösen sich diese angeblich voll abbaubaren Folien dann doch nicht so richtig auf? Wird es alles zu Mikroplastik?
Naja, also die Hersteller sagen natürlich, das ist überhaupt gar kein Problem. Das überrascht dich jetzt nicht wahrscheinlich.
Natürlich nicht.
Dieses Polymer drumherum, also Polyvinylalkohol ist das, kurz PVOH, der löst sich auf, sobald es ins Wasser kommt. Aber ob dann am Ende, also in der Kläranlage, tatsächlich diese kleinen Mikroorganismen und Enzyme dieses gelöste Material dann vollständig zersetzen, sage ich mal, ist umstritten.
Also ich bin kein Fan davon. Ich habe das probiert, da habe ich so einen Schlons hinterher in der Maschine gehabt. Hat mir nicht gut gefallen. Und ganz ehrlich, die Hersteller müssen doch auch nachweisen, dass sich so eine Folie komplett auflöst.
Ja klar, aber Umweltschützer und auch Wasserwirtschaftsexperten, die sagen eben, das sind ja Laborbedingungen. Ne? Also in der Praxis löst sich das nicht so einfach auf. Und selbst das Umweltbundesamt ist da nicht so eindeutig in seiner Bewertung.
Ja, siehst du mal. Aber es gibt ja Alternativen, also ja. Tabs ohne Folie.
Richtig.
Und du kannst ja auch Pulver nehmen mit entsprechenden Salzen und Klarspüler im Drei-Komponenten-Mix und weiß
das
ich nicht.
Das ist sowieso die günstigste Variante, sagt Stiftung Warentest.
Gut. Kommen wir zum heutigen Thema. Zur Sonne,
ja. Zur
Energie, zur Stromgewinnung auf dem Balkon.
Wir möchten uns heute nochmal ganz genau mit den sogenannten Balkonkraftwerken auseinandersetzen.
Ja, wir haben das ja schon vor einem Jahr mal kurz angerissen, aber da kommen immer so viele Nachfragen.
Ja, muss ich den Vermieter vorher fragen? Kann ich einfach so ein Balkonkraftwerk kaufen und einstöpseln? Wann lohnt sich so ein Balkonkraftwerk? Warum darf man denn nur 600 Watt einspeisen? Und wie bekomme ich die Balkonkraftwerkförderung?
Ja, und da haben wir uns gedacht, wir nehmen uns das alles nochmal komplett im Detail vor.
Solarenergie ist ja auch ein wichtiger Teil der Energiewende. Klar, die Leistung von so einer kleinen Mini-PV-Anlage ist natürlich übersichtlich.
Ja, aber kleinen Vieh macht ja auch Mist.
Ja, das ist sozusagen die DNA von Besser Leben. Wisst ihr, dass wir in der Summe auch immer viel erreichen können.
Genau, und wenn man sich die momentanen Strompreise anschaut, und ich erwarte jetzt nicht, dass die wirklich signifikant sinken in den nächsten Monaten. Also wenn man sich das so anschaut, ist so ein Balkonkraftwerk eben auch ein ganz gutes Tool, um bei seinem Eigenbedarf zu sparen.
Die Faktenlage.
Ich habe schon gehört und gelesen, diese kleinen Photovoltaikanlagen für den Balkon, die boomen.
Ja, allerdings. Also es heißt, so 200.000 sind deutschlandweit bisher verkauft worden. Aber viele sind gar nicht angemeldet. Wie das sein kann, dazu kommen wir noch später. In Bayern sind beispielsweise bisher so knapp 10.000 offiziell registriert.
Aber es dürften noch mehr sein.
Ja.
Verstehe. Wir wollen ja bei solchen Geschichten auch immer möglichst alle mitnehmen. Deswegen nochmal ganz kurz. Wie funktioniert so ein kleines Balkonkraftwerk?
Das ist eine Photovoltaikanlage in klein und die erzeugt eben Strom aus Sonnenenergie und du kannst diesen Strom, wenn alles passt, direkt dann ins eigene Stromnetz einspeisen.
Mit solchen Solarmodulen?
Ja, so. Die gibt es in der Regel zusammen mit allen Komponenten, das heißt im Paket, ja, zu einem Balkonkraftwerk, da gehören also in der Regel so ein, zwei Solarmodule, ein Wechselrichter, bisschen Kabel und ja, meistens Befestigung noch.
Das kommt mir ein bisschen vor wie damals beim Yps-Heft. Kennst du das noch?
Ja, so ähnlich ist das auch.
Wo man Sachen zusammenbasteln musste.
Ja, aber diesmal sind es eben keine Urzeitkrebse, genau. Sondern Balkonkraftanlagen.
Ja, geil. Jetzt nochmal, wofür ist dieses Ding da, dieser Wechselrichter?
Naja, du musst ja diese Sonnenstrahlen, die du dann mit deinen Modulen auffängst, ja, und nutzen möchtest, irgendwie ins Stromnetz einspeisen. Und aus dem Modul kommt Gleichstrom.
Ich habe mir nicht viel gemerkt in Physik, nur Gleichstrom, Wechselstrom. Und ich weiß, ich brauche in meinem Stromkreislauf Wechselstrom,
ja.
Oder? Also AC-DC.
Ja, richtig. So. Wobei CD-AC besser gesagt. Also der Wechselrichter macht den Gleichstrom aus deinem Modul dann zu Wechselstrom und du kannst den Strom dann problemlos eben in deinen eigenen Stromkreislauf einspeisen. Was das für den Stromzähler bedeutet oder bedeuten kann, darüber reden wir noch. Der Wechselrichter ist auch dafür zuständig, dass du nicht mehr als die bisher erlaubten 600 Watt Leistung einfährst.
Und woher weiß ich, welche Leistung ich überhaupt brauche?
Also mal grob, wenn du eh nicht mehr so als 2.500 Kilowattstunden Strom im Jahr verbrauchst, dann reicht dir auf dem Balkon auch eine Anlage so 300 bis 400 Watt. Mhm. Liegst du drüber, ist ja bei Familien meistens so, dann ist eine Anlage mit 600 bis 800 Watt sogar sinnvoll.
Mhm. Und diese Module, die kann man überall anbringen?
Nicht nur am Balkon, also das geht auch an der Hauswand. Ich kann es auch auf der Terrasse anbringen oder auf dem Garagendach, also ist ganz egal. So ein bisschen handwerkliches Geschick kann jetzt sicher nicht schaden. Du musst aber auch gar nicht bohren. Manchmal darfst du auch gar nicht bohren.
Kommen wir mal zur Knete. Was kostet so ein Balkonkraftwerk?
Das ist wie bei fast allen Dingen. Es gibt billigen Plunder und dann gibt es gute Qualität. Also ich würde mal sagen, so zwischen 600, 700 und 1000 Euro, da kriegst du schon was Gutes. Also ein kleiner Hinweis dazu kommt noch von Norbert Endres, der ist Energieberater der Verbraucherzentrale Bayern.
Und es gilt halt darauf zu achten, bei dem richtigen Verkäufer zu kaufen. Wer zum Beispiel online bestellt, sollte dringend darauf achten, dass der Händler auch Selbstabholung anbietet und seine Adresse nennt. Ich muss ja nicht abholen, ich muss mich einfach nur vergewissern, dass es ein wirklich bestehendes Geschäft ist. Es gibt nämlich auch diese Fake-Shops, die versuchen zu täuschen und Geld zu kassieren, ohne zu liefern.
Heieiei, es ist doch immer das Gleiche. Wenn es irgendwo was abzusahnen gibt, dann sind die Abzocker nicht weit. Mann, also passt auf euch auf da draußen.
Ja, und ihr habt ja uns.
Ja.
Gut zu wissen.
Die Frage, die man sich bei solchen Investitionen ja auch immer stellen muss, ist, lohnt sich das? Oder besser gesagt, wann habe ich die Kohle wieder drin? Lässt sich das so leicht sagen?
Ja, aber das hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Also wie viel verbrauchst du überhaupt von deinem direkt erzeugten Strom? Wie ist die Anlage ausgerichtet? Also so Ost, West oder Süden?
Mhm. Ja. Ist Süden nicht immer das Beste? Also so volle Latte Sonne?
Ja, also nicht unbedingt. Aber lass uns da gleich drüber reden. Du wolltest ja wissen, ab wann sich so ein Balkonkraftwerk amortisiert. Also du kannst da schon jährlich, sagen wir mal, mindestens 100, aber eher 200 Euro so an Stromkosten einsparen. Auch mehr geht. Ja? Also wenn du Glück hast, kriegst du außerdem von deiner Gemeinde, deiner Stadt oder vom Landkreis vielleicht sogar noch Fördergeld.
Das interessiert mich.
Und dann hast du deine Investitionen auch schon bald wieder drin. Also das sagt Maximilian Braun auch von Mainstecker Solar. Das ist noch ein junges Unternehmen aus Würzburg, das sich auf den Einbau dieser Mini-PV-Anlagen spezialisiert hat.
Bei so einer Mini-PV-Anlage macht man es nicht wie bei einer Freiflächenanlage oder bei einer Dachanlage, so eine Wirtschaftlichkeitsberechnung vorher. Aber es gibt Pauschalwerte. Und man sagt so, die Anlage rentiert sich so nach 6 Jahren im Mittel. Wir hatten auch schon Kunden, bei denen hat es sich schon nach einem Jahr rentiert, weil der Strompreis halt relativ hoch war und mit den Förderungen das Ganze sehr gut subventioniert wurde. Aber wenn man jetzt auch die Daten nimmt und das mal hochrechnet, mal den Strompreis quasi, dann kommt man da auf eine Ersparnis von 200 bis 300 Euro im Jahr.
Also wie gesagt, die Wirtschaftlichkeit hängt natürlich von ein paar Faktoren ab, aber das Balkonkraftwerke in der Regel wirtschaftlich sind. Also das bezweifelt eigentlich niemand.
Du hast vorhin gesagt, den Strom muss ich sofort verbrauchen. Mhm. Speichern geht dann nicht, oder? Also für später, wenn ich ihn dann dringender brauche?
Ja, es gibt mittlerweile schon Möglichkeiten, Strom zu speichern. Diese Speicher sind aber noch sehr teuer. Und das lohnt sich dann bei der geringen Strommenge, die du jetzt zu Hause produzierst, eigentlich nicht. Also normalerweise verbrauchst du deinen solar erzeugten Strom vom Balkon sofort. Also es gibt da keine Zwischenspeicher.
Und diese 600 Watt maximale Stromleistung sind ja auch nur die Obergrenze. Ja. Das kriege ich ja nicht jeden Tag von morgens bis abends unbedingt zusammen.
Nee, also das gilt natürlich nur bei optimalen Bedingungen. Aber auch mit so ein paar 100 Watt kann ich Geräte im Dauerbetrieb vor allem, also zum Beispiel den Kühlschrank, mit Strom versorgen. Der hat so um die 100 Watt Leistung. Oder auch, sagt Energieberater Norbert Endres,
wenn ich meinen Pedelec-Akku aufladen will, 140 Watt und das sogar nicht wie ein Kühlschrank einmal pro Stunde für 10, 20 Minuten, sondern Pedelec-Akku laden, wenn er leer ist, ganz voll, circa 4 Stunden lang mit 150 Watt. Und wenn ich nicht zu Hause bin, aber weiß, natürlich, dann scheint die Sonne, während ich nicht da bin, könnte ich eine Zeitschaltuhr programmieren für das Ladegerät vom Pedelec-Akku oder die Spülmaschine vorprogrammieren. Und das kann eben so eine kleine Anlage doch häufig abdecken. Also es geht mehr um den Stromsockel einer privaten Stromrechnung, also Standby-Verbräuche, Kühlschränke, Gefriergeräte. Und wenn ich es eben noch stärker ausnutzen will, dann programmiere ich irgendwas vor auf die richtigen sonnigen Zeiten sozusagen.
Dann kommen wir nochmal dazu, wie man die Anlage auf dem Balkon ausrichten muss. Du hast vorhin gesagt, dass nach Süden ausgerichtete Module zwar grundsätzlich Topleistung bringen, aber dann im Endeffekt vielleicht doch nicht so viel, weil ich ja tagsüber meistens gar nicht daheim bin und den erzeugten Strom gar nicht sofort nutzen kann.
Ja, also deshalb ist es auch gut, mit Zeitschaltuhren zu arbeiten. Normalerweise würdest du, falls das geht, deine Module natürlich in südlicher Richtung ausrichten, mit einer Neigung von 30, 40 Grad, also so schräg. Und dann hast du im Jahresschnitt eben maximal häufig die Sonne darauf scheinen und im Süden ja sowieso.
Und weil ich ziemlich schlau bin, kann ich mir doch überlegen, ob ich nicht mehr davon habe, wenn ich die Anlage besser nach Osten oder nach Westen ausrichte, statt nach Süden. Also Osten Morgensonne, Westen Nachmittagssonne, wenn ich heimkomme.
Eben, also wenn du eh nicht da bist, das stimmt. Das sind eben so dann die Feinheiten. Das kann so eine Art Sport werden, sag ich jetzt mal. Also es gibt mittlerweile auch vernetzte Wechselrichter und da kannst du dann über WLAN deine eingespeiste Menge an Strom an eine App übermitteln lassen und dann weißt du immer ganz genau, wer wie viel Strom gerade verbraucht.
Aha, zum Beispiel, wann meine Kinder wieder alle ihre Smartphones und so aufladen.
Ja, das stimmt. Gerade so im Standby-Bereich, da sind Balkonkraftwerke super, also um mit eingespeistem Solarstrom vom Balkon eben versorgt zu werden. Wir haben da auch den Georg begleitet, der wohnt in Rottendorf im Landkreis Würzburg und der hat sich kürzlich so ein Balkonkraftwerk installieren lassen. Es ist nach Westen ausgerichtet bei ihm und seither, hat er uns erzählt, nutzen seine Frau und auch die Tochter, die im Haus wohnt, ihre Haushaltsgeräte ganz anders als früher.
Ja, das ist etwas gewöhnungsbedürftig, da müssen wir uns noch ein bisschen drauf einstellen, weil es ist ja verständlich, das ist jetzt die Westseite, nach der die Anlage ausgerichtet ist. Auf der reinen Westseite ist die richtige Sonneneinstrahlung erst nach Mittag ab 12 Uhr ungefähr. Und dann ist auch die Leistung natürlich da. Dann wird Strom eingespeist in unser Hausnetz. Dann haben wir was davon, wenn die Waschmaschine läuft, die Spülmaschine. Da müssen wir uns bis jetzt immer gewöhnen, dass die früh eingeschaltet werden, nach dem Frühstück. Oder da wird es eben alles erst Nachmittag passieren.
Das ist ja cool. Mhm. Okay, kommen wir noch kurz zur Förderung. Du hast gesagt, da gibt es viele Kommunen, die mich da unterstützen, wenn ich mir so ein Balkonkraftwerk installieren will.
Ja, es gibt einerseits Bundesländer, die Geld zugeben. Es gibt aber auch immer mehr Städte und Landkreise, die fördern neuerdings auch Mini-Photovoltaikanlagen. Wie viel es da gibt, ist unterschiedlich. Also in Heidelberg zum Beispiel, Baden-Württemberg, meine Heimatstadt, gibt es beispielsweise sogar 50% Zuschuss, also maximal 750 Euro. Wow. In Darmstadt, Hessen gibt es 200 oder sogar 400 Euro Zuschuss, je nach Größe vom Modul.
Also das heißt, da muss dann jeder in seiner jeweiligen Gemeinde schauen, wie viel Zuschuss es gibt.
Ja, zum Beispiel in Bayern gibt es unter anderem Zuschuss in München, Ingolstadt, Gersthofen, Erlangen, Günzburg und auch Weiden. Im Landkreis Würzburg, da sind die bereitgestellten Fördermittel für das Jahr 2023 sogar bereits jetzt ausgeschöpft.
Wow.
276 Anträge sind da schon eingegangen und Landrat Thomas Ebert, der hat den Erfolg selbst nicht so ganz erwartet.
Wir waren überrascht und erstaunt, dass wir doch so viele Anträge bekommen und dass die Menschen so schnell auf das Thema aufgesprungen sind und sich aktiv um den Klimaschutz bemühen. Natürlich hat auch der Strompreis an sich für jeden privat was mit zu tun, weil ein bisschen was kann man natürlich auch entsprechend sparen. Darum waren wir etwas überrascht. Darum war das Geldbudget, das der Kreistag zur Verfügung gestellt hat, auch ruckzuck ausgeschöpft. Aber genau so soll es ja sein. Wir wollen keine Förderprogramme, wo die Gelder dann auf Halde liegen, sondern wir wollen auszahlen. Das haben wir geschafft. Schade ist, dass wir im März jetzt im Endeffekt schon Förderstopp haben, weil es Geld aus ist. Aber ich glaube, der Impuls, den wir geben wollten, ist damit eindrucksvoll angekommen.
Also vielleicht wird auch Ende des Jahres im Landkreis Würzburg nochmal das Förderprogramm aufgelegt.
Ja, das wäre wünschenswert, weil die Leute scheinen es ja zu wollen. Du sagst aber, es lohnt sich trotzdem, auch wenn man jetzt diese Förderung vielleicht nicht bekommt.
Ja, also es dauert vielleicht ein bisschen länger, bis du die Investition wieder drin hast. Und was Anfang des Jahres ja auch nochmal so einen kleinen Schub gegeben hat, war, dass mit Januar 2023 diese 19% Mehrwertsteuer auf PV-Anlagen weggefallen sind.
Cool. Ja. Also Geld sparen ist super, Energie sparen auch super. Die Frage ist, kann ich mir denn auch die Anmeldung sparen?
Das Problem.
Also wir haben gehört, so ein Balkonkraftwerk lässt sich relativ einfach auch von einem Laien anschließen. Muss sagen, ich traue es mir.
Ah, das schaffst
inzwischen
du.
Auch fast
das du. Schaffst du.
Über diesen Wechselrichter geht dann die Energie ins eigene Stromnetz. Wie ist denn das, wenn ich zur Miete wohne? Muss ich da meinen Vermieter fragen? Schon, oder?
Ja, also das ist wie so oft Ansichtssache. Das beschäftigt derzeit auch immer wieder die Gerichte. Einerseits hat der Gesetzgeber klar zu erkennen gegeben, dass ein Vermieter so ein Balkonkraftwerk eigentlich nicht verhindern darf.
Naja, wir stellen ja auch Sonnenschirme auf. Gut, andererseits möchten Vermieter auch mitreden, versteht man auch. Und so ein Balkonkraftwerk, das sieht man ja.
Eben, also ich würde mal sagen, reden hilft. Immer. Das ist gut. Also wir haben dazu auch mal bei Ulrike Kirchhoff von Haus und Grund Bayern nachgefragt.
Ja, also wir würden uns auf jeden Fall wünschen, dass zunächst einmal das Gespräch gesucht wird. Denn es ist schon überraschend, wenn man auf einmal so ein Balkonkraftwerk auf dem Haus oder an dem Haus stehen hat. Und da wäre es schon schön, dass erstmal geredet wird und dass dann auch gesagt wird, lieber Vermieter, darf ich das denn? Denn immerhin bleibt es das Eigentum des Vermieters. Die Gerichte sagen in der Zwischenzeit, dass eine Einwilligung nicht versagt werden darf. Aber das hängt natürlich schon davon ab, was ist das für eine Anlage, wie ist das Haus konzipiert. Also da muss erstmal geschaut werden, ist das Stromnetz dafür überhaupt ausgerichtet. Und dann sollte auf jeden Fall eine solche Anlage fachgemäß installiert sein, am besten auch in Rücksprache mit einem Elektriker. Denn hier geht es um die Substanz des Hauses und auch um die Sicherheit im Haus.
Weil da jetzt gerade von baulichen Veränderungen die Rede war. Gilt da schon ein Bohrloch oder sowas als bauliche Veränderung?
Ja, da sind wir nämlich schon beim Eingemachten. Also wenn du zum Beispiel von außen drauf siehst, ja, und dieses Balkonkraftwerk sehen kannst, dann gilt es beispielsweise schon als ja, bauliche Veränderung, sagt Ulrike Kirchhoff von Haus und Grund.
Wenn eine Steckdose angebracht werden muss auf dem Balkon, da sind wir schon wirklich drin in der baulichen Veränderung, weil man dann in das Stromnetz des Hauses eingreift. Wenn wir das Gerät wirklich an der Balkonbrüstung anbringen, ist das auch eine bauliche Veränderung, weil es an dem Gemeinschaftseigentum von außen angebracht wird. Also da sind wir ganz schnell dabei. Und hier streiten sich jetzt die Geister. Der Eigentümer muss auf jeden Fall in die Versammlung mit den anderen Miteigentümern gehen und muss einen Antrag stellen. Hier weiß man nicht, muss er genehmigt werden oder kann er nur genehmigt werden? Und dann steckt der Eigentümer in dem typischen Dilemma zwischen Mietrecht und Wohnungseigentumsrecht drin, dass der Mieter grundsätzlich mal einen Anspruch auf Genehmigung hat, aber er unter Umständen von seinen Miteigentümern die Genehmigung nicht bekommt. Und da muss man dann einfach schauen, wie sich das dann entwickelt.
Das bedeutet in der Praxis, gerade wenn es mehrere Eigentümer gibt, also zum Beispiel in einer Wohnanlage oder so, dann kann das schwierig werden.
Ja, es ist vielleicht ganz gut, sich als Mieter Mitstreiter im Haus zu suchen, also andere Mieter, die auch so ein Balkonkraftwerk wollen. Und das ist ja eigentlich dann auch im Sinne der Vermieter, würde ich sagen.
Du meinst, weil es ja dann optisch nicht so nach Kraut und Rüben ausschaut, wenn da jeder so eine Anlage einbaut?
Genau.
Okay, also gut. Mein Vermieter, nehmen wir mal an, hat ja gesagt. Ich habe das Ding aufgebaut, eingebaut und jetzt anmelden oder nicht?
Offiziell sollst du es anmelden, musst du es anmelden. Da kann ich jetzt gar keine andere Empfehlung geben. Also über Möglichkeiten in naher Zukunft können wir ja noch sprechen.
Ich nehme mal an, wenn ich Fördergelder haben möchte, dann komme ich gar nicht drum rum, oder?
Ja eben, also das ist aber jetzt nicht so kompliziert mit dieser Anmeldung und der Registrierung. Muss man auch wissen, kostet nichts.
Aber es dauert sicher eine Weile, oder?
Ja, also zuerst lässt du mal dein Balkonkraftwerk bei deinem Netzbetreiber registrieren.
Und den kenne ich woher?
Naja, also du kannst den auch einfach über die Suchmaschine im Netz suchen und deiner Postleitzahl. Ja, das geht. Wenn das jetzt nicht klappt, dann gibt es auch einen 13-stelligen Code auf deiner Stromrechnung. Und über die bundesnetzagentur.de kannst du dann den Code eingeben und entschlüsseln. Dann weißt du, wer das ist.
Und dann geht's wie weiter?
Also mittlerweile machen viele Netzbetreiber das Meldeverfahren vereinfacht, also mit entsprechenden Formularen gleich auf der Webseite. Nicht alle. Es gibt auch so Musterbriefe und es dauert, 10 Minuten, sage ich mal. Nicht mehr.
Das kann unmöglich schon alles sein.
Nein.
Ist es auch nicht.
Du musst dein Balkonkraftwerk auch noch im Marktstamm Datenregister, so heißt es, ist ein sehr langes Wort, ein typisch deutsches langes Wort.
Das gibt es nur in Deutschland, ja. Marktstammdatenregister.
Ja, okay. Das gibt es bei der Bundesnetzagentur und da musst du das vermerken lassen. Das Wort ist lang, aber es sollte nicht mehr als 15 Minuten dauern, bis du das ausgefüllt hast. Und wie gesagt, die Registrierung kostet nichts.
Marktstammdatenregister macht mich immer noch fertig. Okay, was ist, wenn ich es nicht mache? Meine kleine PV-Anlage nicht registrieren lasse? Nur so, ich frage für eine Freundin, mache ich mich dann strafbar?
Nö. Habe ich noch nie was davon gehört, dass Bußgelder verhängt worden wären. Also es ist verpflichtend, aber es bleibt ohne
Strafe. Wir wollen ja korrekt sein.
Ja, natürlich, wie immer.
Und wie ist denn das, wenn ich so einen alten Stromzähler habe, dann läuft ja die Uhr sozusagen rückwärts, wenn ich da Strom einspeise.
Genau,
das wäre sonst Betrug.
Ja, aber das fällt unter die Bagatellgrenze. Also es wird davon ausgegangen, dass du jetzt nicht so übermäßig viel Strom eben produzieren kannst, dass du da noch große Sprünge machst. Ja. Vielleicht noch ein Punkt, der diskutiert wird. Der Haken ist eben, dass bei der Anmeldung manche Netzbetreiber die Installation durch einen Fachhandwerker nicht nur empfehlen, sondern auch verlangen und auch den Anschluss von einer sogenannten WLAN-Steckdose, aber zu den Zählern und den Steckern kommen wir gleich.
WLAN-Steckdose und Stecker. Okay, wir kommen dazu noch. Das merken wir uns. Wir haben mit Norbert Endres gesprochen. Der ist Energieberater bei der Verbraucherzentrale Bayern und der würde die Anmeldung ja gerne noch ein bisschen vereinfachen.
Zwei Anmeldungen, ein doch umfangreicher bürokratischer Akt für den Laien. Noch dazu wurden nicht alle Netzbetreiber auch so konstruktiv damit umgehen. Das soll vereinfacht werden, dass man nur noch beim Marktstammdatenregister anmeldet und automatisch dann der zuständige Netzbetreiber, von dem es ja Hunderte in Deutschland gibt, informiert wird.
Kann ich denn überschüssigen Strom, also wenn ich mal so richtig als Big Player auftauche mit meiner kleinen PV-Anlage am Balkon, kann ich den überschüssigen Strom auch ins Netz einspeisen?
Ja, wenn du den nicht verbrauchst, dann passiert das natürlich, klar. Aber es lohnt sich eben nicht, das auch noch anzumelden. Also damit sozusagen Geld zu verdienen, wie so bei einer großen PV-Anlage auf dem Dach, so eine Einspeisevergütung, die lohnt sich da nicht. Dafür ist die Leistung zu gering und so ein Balkonkraftwerk ist eben nur für den Eigenbedarf gedacht.
Dann gucken wir uns jetzt mal diese Steckergeschichten an.
Der Teufel steckt im Detail.
Wir halten fest, um ein Balkonkraftwerk mit bis zu 600 Watt auf dem Balkon zu montieren, ist eigentlich kein Elektriker notwendig. Das gibt's im kompletten Bausatz und das schaffen wir alle.
Ja.
Jetzt gibt's diese zwei Stecker, an die ich die Anlage anschließen kann oder besser soll.
Also es gibt einmal diesen Schuko-Stecker, also der heißt Schutzkontaktstecker, den kennt jeder. Mhm. Kennst doch du.
Ja, das ist der Stecker halt, oder?
Und da liegen die Pole frei. Und dass die hergenommen werden, um jetzt dieses Balkonkraftwerk an diesen Schuko-Stecker anzuschließen, da haben sich vor allem auch der Verband Deutscher Elektrotechniker dagegen gewehrt, aus Sicherheitsgründen. Fakt ist aber, das zeigen Befragungen, dass mehr als 3/4 aller Balkonkraftwerke an einem Schuko-Stecker hängen.
Sicherheitsbedenken, was soll denn da passieren?
Wie gesagt, es geht ja um Balkonkraftwerke und damit speist du ja Strom ein. Das heißt also, da geht es natürlich auch um Wärme, Wärmeerzeugung und da geht es auch um Bedenken, dass eben eine Überhitzung zum Beispiel stattfinden kann, gerade auch wenn das Hausnetz vielleicht nicht geeignet ist und so weiter und so fort. Also da geht es um Sicherheit, weil eben diese Pole freiliegen.
Aber die haben doch einen TÜV, diese kleinen
PV-Anlagen. Ja, das auf jeden Fall. Wie gesagt, die werden ja auch alle naslang irgendwo angeschlossen, so ist es.
Okay, also es entspricht nicht der Norm, aber es ist Praxis, sagst du.
So könnte man es auf den Punkt bringen.
Ja, 3/4 aller Balkonkraftwerke werden so angeschlossen. Und was ist mit dem anderen Stecker, dieser, wie hieß der?
WLAN-Stecker.
Warum ist der WLAN-Stecker besser?
Naja, ganz einfach. Beim WLAN-Stecker, da liegen eben die Pole nicht frei. Die sind verpolungssicher, wie das so heißt. Ja, und auch eben in so hitzebeständigeren Kunststoff gepackt. Also rundum eben sicher. Und aus Sicht des VDE wäre es besser, wenn die Besitzer solcher Balkonkraftwerke dann diesen WLAN-Stecker benutzen und, ja, was weiß ich, zum Beispiel vor Stromschlägen geschützt sind. Der Haken ist aber, so ein WLAN-Stecker muss eigentlich in der Regel ein Elektriker installieren.
Das kostet nicht nur Zeit, sondern natürlich auch Geld.
Ja, und es gibt noch einen Aspekt. Wir haben vorhin schon ganz kurz über smarte Strommesser geredet. Für so Schuko-Stecker, da gibt es eben schon so um die 20 Euro annehmbare Strommessgeräte, die man anstecken kann. Für den WLAN-Stecker, da ist die Auswahl eher begrenzt und die kosten dann auch gleich 3 bis 4-mal so viel.
Ich glaube, ich würde trotzdem so ein WLAN-Dings nehmen, weil ich einfach von Strom keine Ahnung habe. Mir wäre das irgendwie lieber. Auch
ja, das kannst du ja machen, wie du willst.
Genau. Und alle Profis, so wie du, ihr macht das anders.
Wir sind aber die Mehrheit.
Oh, toll. Aber es tut sich ja was, habe ich gehört. Und deswegen könnte es bald auch Änderungen geben für die Balkonkraftwerke.
Der Clou.
Wir fassen zusammen. Balkonkraftwerke boomen. Ja. Viele haben erkannt, dass sich damit Geld sparen lässt, je nach Haushaltsgröße, persönlichem Verbrauch und Leistung meiner Mini-PV-Anlage.
Wie groß jetzt der Effekt für die Umwelt und damit jetzt der Beitrag zur Energiewende sein kann, lässt sich jetzt nicht so einfach beziffern, weil flächendeckende Werte können von der Bundesnetzagentur und auch von den Netzbetreibern bislang gar nicht erfasst werden.
Aber es gibt noch so ein paar Hemmschwellen, die man überwinden muss. Einmal, dass man sich einfacher anmelden kann, beziehungsweise gar nicht mehr. Und Schuko-Stecker für alle. Oder haben wir es vergessen?
Naja, die Anhebung der erlaubten Leistungsgrenze wäre noch so ein Punkt. Von 600 auf 800 Watt, also mehr Strom, den du eben da draußen auf deinem Balkon produzieren kannst. Das ist in Österreich schon möglich. Das wäre noch so ein zusätzlicher Anreiz. Und was auch vielleicht gut wäre, die Zulassung einfach aller Zählertypen.
Also auch diese Drehstromzähler, die dann rückwärts zählen, sobald mehr Strom produziert wird als verbraucht, oder?
Dass man das eben toleriert. Aha. Bislang ist es ja so, wenn dein Netzbetreiber erkennt, aha, du hast noch so einen ollen Drehstromzähler, da kommen wir mal vorbei und bauen dir gleich einen neuen digitalen ein. Das kann einerseits ganz gut sein, aber auf der anderen Seite kostet sowas natürlich auch. Also da wäre es vielleicht ganz gut, da tolerant zu sein, zu sagen, ja, was
wegen dem bisschen
die paar Kröten da.
Ja, also bitte. So.
Und da gibt es ja auch gerade eine Petition im Deutschen Bundestag und zwar für Erleichterungen und die kann auch jeder unterschreiben. Da müssen 50.000 mindestens zusammenkommen, damit sich da ein bisschen was bewegt. Und wie sagt Thomas Ebert, Landrat vom Landkreis Würzburg, so schön?
Grundsätzlich geht es darum, Bewusstsein zu schaffen und jede Kilowattstunde Strom, die gespart oder selbst produziert werden kann, entlastet am Ende des Tages das Klima. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, den Menschen auch zu dokumentieren, jeder kann was tun. Jeder kann schauen, wie er Energie spart, wie er Energie produzieren kann. Und darum war es für uns ein wichtiger Impuls, einfach zu zeigen, hey, auch du kannst was tun, ey, auch du kannst im Kleinen was für den Klimawandel, für die Klimaanpassung machen.
Schreibt uns gerne eure Meinung, eure Erfahrungen vielleicht auch zu Balkonkraftwerken. Vielleicht habt ihr auch eins gerade eingebaut oder einen bauen lassen unter besserleben@bayern1.de. Wir freuen uns über eure Mails.
Ja. Und was wir euch auch noch gerne ans Herz legen würden, ist der Podcast unserer Freunde von Die Sache ist die.
Da ist Host Ann-Kathrin Mittelstraß und die wirft immer einen ausführlichen Blick, sage ich mal, hinter die Dinge. Also es gibt einen Gegenstand und ihr seid dann dabei, wenn sie weiß, warum zum Beispiel eine Band ihre Musik neuerdings auf Kassetten vertreibt oder wie man aus Brennnesseln nachhaltigen Schmuck macht.
Gibt's alles als Podcast in der ARD Audiothek und da findet ihr auch uns. Und nächste Woche reden wir über Wasserstoff, über grünen Wasserstoff, über den jetzt alle reden.
Ja, warum Wasserstoff zum Beispiel bei PKWs keine Option mehr ist. Im Schwerlastverkehr und vor allem für die Schwerindustrie aber schon. Also was lässt sich mit Wasserstoff in Zukunft sinnvoll anstellen?
Darüber reden wir wie immer ganz offen, ohne Scheuklappen.
Und neugierig. Bis dann.
Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort.
In der ARD Audiothek und auf bayern1.de.
Bayern 1 gehört ins Leben.